Halleluja. Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Letzten Sonntag waren wir, wie ihr wahrscheinlich wisst, in Prenzlau und hatten dort eine super Zeit mit Pastor Matthias und Gabi und der Gemeinde dort. Die warten immer schon auf uns und sind wirklich ganz gute, liebe Leute. Und wir hatten wirklich eine super Zeit dort. Und die von euch, die in Suhl sein werden nächste Woche, da werdet ihr einige von denen auch wieder treffen oder überhaupt treffen und vielleicht kennenlernen, wenn ihr sie noch nicht kennt. Es ist so gut, dass wir als Gemeinde auch befreundet sind mit anderen Gemeinden. Wisst ihr das? Wisst ihr, christliche Gemeinschaft findet eigentlich auf allen Ebenen statt. Du als einzelner Gläubiger bist dazu berufen, Gemeinschaft zu pflegen mit anderen einzelnen Gläubigen. Aber auch wir als Gemeinde sind berufen, Beziehungen zu pflegen, Gemeinschaft zu pflegen mit anderen Gemeinden. Und diese Verbindungen, die sind vielleicht für euch manchmal nicht so nah, für uns sind sie sehr nah, aber bitte lasst sie euch nah werden, lasst sie euch nah kommen. Denn der Herr denkt in Gemeinden, der Herr denkt nicht so sehr in Einzelpersonen, sondern er denkt in Gemeinden. Deswegen ist auch diese Beziehung unter den Gemeinden sehr wichtig. Und man unterstützt sich gegenseitig und ihr wisst ja, wir unterstützen die Gemeinde in Prenzlau unter anderem auch finanziell und daran seid ihr beteiligt, ein Teil eures Zehnten geht nach Prenzlau. Das Prinzip des Zehnten funktioniert so, dass der Zehnte zuerst in die lokale Gemeinde geht und dann von dort aus verteilt wird. Du denkst vielleicht, ja, wenn ein Teil meines Zehnten sowieso nach Prenzlau geht, warum schicke ich den dann nicht gleich nach Prenzlau? Weil es nicht deine Autorität ist, das zu tun. Sondern dafür hat Gott die lokale Gemeinde gesetzt und die Leiterschaft der lokalen Gemeinde, um diese Dinge zu entscheiden. Du magst sagen, ja, aber willst du mir etwa absprechen, dass ich höre, was der Herr zu mir sagt? Ja, in manchen Bereichen ja. In manchen Bereichen wirst du den Herrn nicht hören, weil es nicht gesetzt ist, dass du den Herrn hörst in diesen Bereichen. Seht ihr, jemand, der nicht Leiter ist, jemand, der nicht Pastor ist einer Gemeinde, kann den Herrn nicht hören in manchen Bereichen. Und wenn du meinst, ihn trotzdem zu hören, dann hörst du etwas anderes. Ich weiß, das klingt ziemlich absolut. Ihr wisst ja, wir machen gerne und oft absolute Aussagen. Warum? Weil die Bibel absolut ist, weil die Bibel ein absolutes Buch ist und weil du es drehen und wenden kannst, wie du willst. Du kommst nicht an dem vorbei, was die Schrift sagt. Natürlich bist du frei, an dem vorbeizugehen, was die Schrift sagt, aber es wird dir irgendwann auf die Füße fallen. Und spätestens dann wirst du zur Einsicht kommen und umkehren wollen in dem Bereich, wo du an der Schrift vorbeigegangen bist. Preis dem Herrn, wir haben heute einen besonderen Gottesdienst. David, warum sitzt du so weit hinten heute Morgen? Ja, bleib sitzen. Du wirst noch früh genug nach vorne gerufen. Wir haben einen besonderen Gottesdienst heute Morgen, nämlich, dass wir David Gasser verabschieden. Ich predige zwar nicht nur für dich heute Morgen, David, aber ich predige auch für dich, wie du dir sicher denken kannst. Und ich glaube, dass das richtig so ist, denn wenn jemand wie du jetzt nach Amerika geht oder auf eine Bibelschule geht, dann erinnere ich mich natürlich an meine eigene Zeit, wo diese Entscheidung für mich anstand und welche Kämpfe ich hatte. Wisst ihr, was das für ein Kampf sein kann? Herauszufinden, was wirklich der Plan und der Wille Gottes ist für dein Leben. Insbesondere, wenn es um solche großen Schritte geht, wie über den großen Teich zu gehen oder überhaupt eine Bibelschule zu besuchen, die es erfordert, dass du deine Zelte an einem Ort abbrichst und an einen anderen gehst. Seht ihr, und wir sollten diese Dinge auch nicht leicht nehmen. Wir sollten diese Dinge nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn du kannst dir gut vorstellen, von einer solchen Entscheidung hängt in der Zukunft sehr vieles ab. Hätte ich zum Beispiel mich anders entschieden, als nach Berlin zu gehen im Herbst 1993, hätte ich diese Frau nicht kennengelernt. Du magst sagen, ja, war das der Hauptplan Gottes für dein Leben? Nein, aber ein wichtiger Bereich, ein wichtiger Teil des Planes Gottes. Und jetzt kannst du eins und eins zusammenzählen und dann drei und vier dazu rechnen und es mit fünf und sechs multiplizieren und dann wirst du irgendwann zu der Erkenntnis kommen, wenn Pastor Manfred sich damals anders entschieden hätte, wäre wahrscheinlich alles anders geworden und wir wären heute nicht hier. So weit geht das. Du magst sagen, ja, aber der Herr wird meine Fehler schon irgendwie korrigieren und seinen Willen trotzdem zustande bringen. In manchen Bereichen vielleicht, aber in anderen auch nicht. Und je größer die Entscheidung ist, die da ansteht und die du fällen musst für dich, desto wichtiger ist es, tatsächlich den Herrn gehört zu haben, bevor du die Entscheidung triffst und dann auch umsetzt. Und da kann es, wie gesagt, schon einmal sein, dass du ein wenig ins Ringen kommst, in ein geistliches Ringen hineinkommst, in ein Flehen hineinkommst im Gebet, in ein Harren hineinkommst auf den Herrn. Herr, was ist wirklich dein Wille? Und ein Teil dieses Kampfes ist natürlich der, dass so viele Stimmen unterschiedliche Dinge sagen. Dass so viele Stimmen dich in unterschiedliche Richtungen ziehen wollen. Und alle diese Stimmen haben für sich den Anspruch, ich bin Gott, der zu dir spricht. Kennst du das? Hallo? Predige ich heute Morgen zum Chor oder was ist los? Hast du das schon mal erlebt, dass diese Art von Kampf bei dir stattgefunden hat? Das ist auch ganz normal. Wie gesagt, je größer die Entscheidung ist, die ansteht, desto schwerer wird auch dieser Kampf sein. Und wir sollten ihn ernst nehmen, aber wir sollten auch Handwerkszeug haben, das uns dazu befähigt und ausrüstet, in diesem Kampf zu bestehen und eine Unterscheidung fällen zu können zwischen dem, was der Herr sagt und dem, was der Herr wahrscheinlich eher nicht sagt. Und deswegen möchte ich heute Morgen zu euch darüber predigen, dass der Herr zu uns über das Kommende spricht. Immer wenn wir uns von jemandem verabschieden müssen, wie wir das heute Morgen tun, dann steht auch die Frage im Raum, Herr, was bringt die Zukunft? Das sind immer gute Gelegenheiten, um zu fragen, Herr, was bringt die Zukunft? Nicht, dass wir ohne David nicht weitermachen könnten oder so, oder dass er ohne uns aufgeschmissen wäre, aber ganz allgemein, Herr, was bringt die Zukunft? Das steht im Raum. Was bringt die Zukunft für David? Was bringt die Zukunft für uns als Gemeinde? Was bringt die Zukunft für dich als Einzelperson? Es ist eine gute Gelegenheit, sich diese Frage zu stellen heute Morgen. Und ich hoffe, dass ihr alle gut zuhört und euch dieses Handwerkszeug zulegt. In Römer 8, 14 und 15 lesen wir, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Du könntest sagen, dass Paulus es hier zum Kriterium erklärt, ob jemand, an dem man sehen kann, ob jemand ein Kind, ein Sohn Gottes ist, ob er vom Heiligen Geist geleitet wird oder nicht. Also bitte versteht das jetzt nicht falsch. Ich sage nicht, dass Leute, die die Stimme des Geistes nicht hören können, weil sie aus irgendwelchen Gründen zu stumpf geworden sind, oder es nie gelernt und nie trainiert haben, dass die nicht Kinder Gottes sind. Aber es ist ein eindeutiges Kriterium dafür, dass du ein Kind Gottes bist, wenn du die Führung des Heiligen Geistes erlebst und ihr auch folgst. Paulus sagt es, denn so viele, oder du könntest auch sagen, alle aber, die vom Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, der euch zu Marionetten gemacht hätte. Was meint Paulus denn mit einem Geist der Knechtschaft hier im Zusammenhang? Der Geist der Knechtschaft ist natürlich einer, der nie so genau weiß, was der Herr gerade tut. Das ist der Geist der Knechtschaft. Übertrage es ins natürliche Leben. Ein Knecht weiß nicht, was sein Meister tut. Und wenn er es weiß, dann immer nur so weit, wie er es gerade unbedingt wissen muss, damit er seinen Auftrag ausführen kann. Aber das unterscheidet den Knecht vom Sohn. Der Sohn weiß, was der Vater will und weiß, was der Vater tut. Der Knecht weiß es nicht. Ja, sogar der Knecht will es gar nicht wissen. Im geistlichen Sinn unterscheidet das auch verschiedene Arten von Christen, die es gibt. Weißt du, es gibt so viele Christen, die sind nichts anderes als Knechte. Die sind nichts anderes als Knechte. Sie sind Knechte ihres Arbeitgebers. Sie sind Knechte Gottes. Zumindest verhalten sie sich so. Sie sind in Bezug auf ihre Gemeinde und ihre Leiter Knechte. Was meine ich damit? Sie wissen nie so genau, warum eigentlich die Dinge so laufen, wie sie laufen, und fühlen sich immer benachteiligt, unterdrückt und geknechtet. Aber der Sohn, der Geist der Sohnschaft, von dem Paulus hier redet, er bringt etwas hervor in den Gläubigen, das eine völlig andere Qualität von Leben nach sich zieht. Nämlich ein Wissen darum, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Warum sagen die Leiter die Dinge, die sie sagen? Warum tut Gott die Dinge, die er tut? Warum hat Gott die Dinge so eingerichtet, wie er sie eben eingerichtet hat? Der Sohn, die Söhne, die Kinder wissen das und haben ein Verlangen danach, wo sie es noch nicht wissen, es herauszufinden. Das ist eine grundlegend andere Qualität von Leben, von Menschsein, könntest du sagen. Deswegen ist das hier sehr, sehr wichtig, was Sie hier lesen. Wieder zur Furcht. Wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Wieder zur Furcht. Das ist das Resultat dieser Art von Leben. Es führt zur Furcht. Sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba Vater. Halleluja. Abba Vater, wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen können. Abba Vater. Abba ist das aramäische Wort für Papa. Väterchen. Nun, du sollst Gott nicht Väterchen nennen, aber Papa darfst du ihn sehr wohl nennen. Halleluja. Abba. Abba, lieber Vater. Abba, mein Papa heißt das mit anderen Worten. Das ist der Geist, den wir empfangen haben. Und das ist auch der Geist, der uns leitet. Und an dieser Qualität von Geist siehst du bereits auch eine Art der Qualität der Führung, wie der Geist uns leitet. Der Geist wird uns niemals in Knechtschaft hineinführen. Und so, wenn ich mich erinnere, wie es bei mir war zum Beispiel, ich habe das ab und zu schon mal erwähnt, als bei mir die Entscheidung anstand, auf eine Bibelschule zu gehen und ich wusste hundertprozentig, dass ich das tun würde. Die Frage war nicht ob, sondern wohin. Das war die einzige Frage, die noch zu klären war. Und ich unterbreitete dieses Verlangen, diesen Wunsch, diesen Plan meiner damaligen Leiterschaft. Und diese damalige Leiterschaft bestand aus drei Ältesten, die dann den Herrn befragten. Sie bestätigten zwar dieses Verlangen meinerseits, eine Bibelschule zu besuchen, schlugen mir aber eine andere vor, als die, in die ich dann letzten Endes ging. Und zwar eigentlich eine Schule, die gar nicht wirklich eine Bibelschule war, sondern mehr eine Jüngerschaftsschule. Nun bitte verstehe das recht, ich sage nicht, dass es falsch ist, eine Jüngerschaftsschule zu besuchen, aber wenn du weißt, dass du berufen bist, das Wort Gottes zu verkündigen, zu predigen, ein Lehrer zu sein, ein Pastor zu sein, dann musst du nicht eine Jüngerschaftsschule besuchen, sorry, sondern dann musst du eine ganz klassische Bibelschulausbildung haben, wo man dir beibringt, das kleine Einmaleins der Schriftauslegung zum Beispiel. Wisst ihr, weil viele das nicht beherzigen, haben wir dann am Ende Leiter, die zwar starke Persönlichkeiten sind und Charisma haben, aber sie können das Wort Gottes nicht richtig austeilen. Sie können es nicht unterscheiden. Sie scheren alles über denselben Kamm und ziehen alles über denselben Leisten. Und so hatte ich damals diese Entscheidung zu treffen. Und wäre ich dem Geist der Knechtschaft gefolgt, dann wäre ich heute auch nicht hier. Dann hätte ich mich knechtisch daran gehalten, was meine Leiter damals sagten. Und hätte diese Frau ebenfalls nicht kennengelernt, weil die nicht dort war. Du magst sagen, ja, aber Pastor Manfred, willst du uns heute Morgen lehren, dass wir unserer Leiterschaft ungehorsam sind? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich will euch nur lehren, dass ihr selber unterscheiden könnt und müsst, wo der Geist der Sohnschaft euch hinführt und wo der Geist der Knechtschaft euch hinführen möchte. Und das ist hohe Schule. Denn du kannst dir vorstellen, dass es manche gibt, die diese Freiheit ausnutzen und behaupten, ja, der Geist der Sohnschaft führt mich in die Freiheit, führt mich in die Unabhängigkeit. Nein, das wird er nicht tun. Also der Geist der Sohnschaft hat mich damals an einen Ort geführt, nämlich nach Berlin auf die Bibelschule, wo die Dinge wesentlich strenger gehandhabt wurden, als da, wo ich davor war. Und wo es wesentlich mehr zur Sache ging, auch was meinen Charakter anging und mein ganzes Christsein überhaupt, als da, wo ich vorher war. Es war nicht ein Entkommen, es war nicht eine Flucht, zu dem ich der Geist der Sohnschaft angeleitet hatte, sondern es war eine Führung des Geistes. Aber wie gesagt, es gehört schon etwas dazu, wie, ich weiß nicht, wer von euch mit mir auf Facebook befreundet ist oder dann die Posts weitergeleitet kriegt, die ich irgendwann mal gemacht habe. Letzte Woche habe ich es gibt ja diese, wie nennt man das überhaupt, diese Bilder mit den Sinnsprüchen, mit Zitaten und so, die da durchs Internet schwirren. Und manchmal, ja, in seltenen Fällen gibt's ja gute. Und so habe ich einen aufgeschnappt mit einem Zitat von Johnny Cash. Mit einem Zitat von Johnny Cash. Und der Sinn ist irgendwie, it takes a whole man to be a Christian. Christianity is nothing for sissies. Und so weiter. Und das bedeutet so viel wie, es braucht wirklich einen ganzen Mann, um ein Christ zu sein. Christentum ist nichts für Feiglinge. Amen. Sissy ist ein amerikanisches Slangwort für Feigling. Und es braucht einen ganzen Mann, um der Führung Gottes zu folgen. Halleluja. Ich bin überzeugt, dass David das auch nachempfinden kann, was ich heute Morgen predige. Amen. Und weißt du, egal wie verlockend und wie verheißungsvoll eine solche Destination aussieht, wie Tampa, Florida, es braucht einen Mann, um eine solche Entscheidung zu treffen. Das schüttelst du nicht eben mal so aus dem Ärmel und denkst, ja, mal schauen, was auf der anderen Seite von der Welt los ist. Denn es ist mit sehr viel Ungewissheit verbunden, was da auf dich zukommt. Weißt du, ich bin zwar nicht nach Amerika zur Bibelschule gegangen, aber ich habe damals im Herbst 1993 meine Zelte hier definitiv abgebrochen, habe mich abgemeldet vom Militär, von den Steuern, von allem, denn ich hatte nicht vor, zurückzukommen. Ich hatte nicht vor, zurückzukommen. Weil du siehst auch daran, dass das eine Führung Gottes gewesen sein muss, was dort stattfand und alles, was dann in der Folge geschah, denn sonst wäre ich ja heute nicht hier. Obwohl ich nicht vorhatte, zurückzukehren, ist es also dem Herrn gelungen, in seiner Führung mich wieder hierher zu bringen. Das ist auch ein Indiz für eine Führung Gottes. Dass der Herr in der Lage ist, dich dorthin zu bringen, wo du rein von deinen Gefühlen her vielleicht gar nicht unbedingt hin willst. Es muss nicht ein absoluter Garant oder ein absolutes Indiz sein für eine Führung Gottes. Bitte versteh das nicht falsch. Weißt du, wenn wir von der Führung des Geistes reden, dann ist das ein Feld, wo man wahrscheinlich in mehr Extreme geraten kann als in irgendeinem anderen Feld. Und wo du auf der einen Seite vom Pferd fallen kannst, während du knapp der anderen Seite entgangen bist und so weiter und so fort. Wie gesagt, es braucht einen Mann. It's nothing for sissies. Die Führung des Geistes. Aber weil ich davon überzeugt bin, dass ihr alles keine Feiglinge seid und diese Dinge lernen wollt und erwachsen sein wollt, mute ich sie euch zu. Wie steht es mit der Zukunft? Wie steht es ganz allgemein mit der Zukunft? Wie steht es mit deiner persönlichen Zukunft? Wie steht es mit Davids Zukunft? Lass uns Psalm 37, Vers 37 lesen. Psalm 37, Vers 37. Achte auf den Rechtschaffenen und sieh auf den Redlichen, denn die Zukunft für einen solchen ist Frieden. Halleluja! Das ist eine sehr generelle, allgemeine Aussage, aber ich meine, hallo, das ist eine gute Sache. Wenn wir eines wollen für unsere Zukunft, dann ist es doch Frieden. Eine schlechte Zukunft wird Unfrieden mit sich bringen. Das Wort Gottes fasst also mit einem Wort und mit einer Zusage alles zusammen, was zu einer guten Zukunft gehört, nämlich Frieden. In einer guten Zukunft wirst du Frieden haben. Weißt du, ich werde so lange keinen Frieden finden für meine geplagte Seele hier auf dieser Erde, wie nicht die Verheißungen Gottes sich erfüllen. Für mich, für mein Leben, für meine Familie, für diese Gemeinde, für das Reich Gottes in diesem Land und in diesem Kontinent. Und deswegen weiß ich, wenn das Wort sagt, achte auf den Rechtschaffenen und sieh auf den Redlichen, denn die Zukunft für einen solchen ist Frieden, dass ich, wenn ich dann Frieden habe, dass dann der Herr wirklich mit mir ist. Nun, die Voraussetzung ist natürlich ebenfalls wichtig, nämlich, wir sollen uns den Rechtschaffenen und den Redlichen zum Vorbild nehmen, denn bei ihm können wir wissen, dass seine Zukunft Frieden sein wird. Weißt du, da steckt sehr viel drin, wo ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen kann. Aber eine Sache, die hier drin steckt, ist natürlich auch, dass wir uns menschliche Vorbilder nehmen können, sollen, dürfen, die diesem Muster hier entsprechen. Wen nimmst du dir als Vorbild? Nimmst du dir die als Vorbild, die zwar vielleicht einen religiösen oder frommen Eindruck machen, aber wenn du genauer hinsiehst, sind sie nicht ganz so rechtschaffen, zumindest nicht in allen wichtigen Bereichen ihres Lebens. Wenn du genauer hinschaust, dann sind sie, ja, sie sind schon ehrlich und sie geben sich Mühe, aber redlich würdest du sie nicht nennen. Solche Leute darfst du dir nicht als Vorbild nehmen. Denn ihre Zukunft wird nicht Frieden sein. Also es ist eine sehr feine Linie, die hier, eine Trennlinie aber auch, die hier gezogen werden kann. Leute, die nie Frieden haben, egal wie lange du sie begleitest, egal wie weit du mit ihnen gehst, aber sie kommen nie dort an, wo der Friede zunimmt in ihrem Leben. Möglicherweise sind sie weder rechtschaffen noch redlich. Verabschiede dich von ihnen. Denn sie werden dich nur weiter auf den falschen Weg führen und mitnehmen und dir ein schlechtes Vorbild abgeben für das, wo du eigentlich gerne hin möchtest. Und ich denke, wir sind uns einig, wir möchten alle heute eine Zukunft haben, die Frieden ist. Halleluja. Also ich möchte das auf jeden Fall. Sprüche 19, Vers 20. Höre auf guten Rat und nimm Zucht an, damit du für die Zukunft weise wirst. Hier fügt sich dem Bild etwas hinzu, nämlich, was ist notwendig für eine schöne, friedliche, helle, strahlende Zukunft? Was ist ein ganz grundsätzliches, substanzielles Zutat, die wir unbedingt brauchen, damit das gewährleistet ist? Weisheit. Weisheit. Ohne Weisheit wirst du weder in der Gegenwart gut fahren können, noch wirst du in der Zukunft gut fahren können. Du brauchst also Weisheit, höre auf guten Rat und nimm Zucht an, damit du für die Zukunft weise wirst. Preis dem Herrn. Weißt du, dazu gehört zum Beispiel, wenn du in einem Entscheidungsprozess stehst. Ich sage das heute Morgen exemplarisch, weil das für David zugetroffen hat. David hat uns langfristig ins Bild gesetzt über seine Pläne und hat uns natürlich auch gefragt, was wir davon halten. Und nun war das etwas, zu dem wir von ganzem Herzen Ja sagen konnten. Nicht nur ganz allgemein oder unabhängig von ihm als Person, sondern auch in Bezug auf seine Person. Weißt du, manche Dinge, zu manchen Dingen, die Leute gerne wollen, könntest du global Ja sagen, aber nicht in ihrem Fall. Und zu anderen Dingen, die Leute gerne wollen, kannst du überhaupt nicht Ja sagen, auch nicht in ihrem Fall. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber wichtig ist, wenn größere Entscheidungen anstehen in deinem Leben, bezüglich deiner Zukunft, dass du Rat suchst. Dass du, und das widerspricht in keiner Weise Römer 8, 14 und 15. Siehst du, ich hatte auch den Rat gesucht von meiner damaligen Leiterschaft. Ich habe mich diesem Rat sogar ein Stück weit unterstellt. Ich wäre sogar bereit gewesen, mich diesem Rat zu unterwerfen, wenn nicht der Geist der Sohnschaft mich definitiv in eine andere Richtung geführt hätte. Aber wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt. Und dann ist es falsch, in eine Richtung zu gehen, von der du weißt, dass du kein inneres Zeugnis darüber hast. Und bitte denk nicht, dass Pastorin Katharina und ich, dass wir Leute zurückhalten würden oder abhalten möchten davon, dem Willen des Herrn für ihr Leben zu folgen. Also du, wenn du dich vielleicht in einen Pastor oder das Amt eines Pastors reinversetzt, dann denkst du manchmal, ja, ein bisschen Eigennutz müssen die ja schon auch haben, die müssen ja schließlich die Herde zusammenhalten. Also allzu viele Leute dürfen nicht weggehen, aus welchen Gründen auch immer. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass die vielleicht manchmal auch Leuten den Rat geben, zu bleiben, obwohl die Führung Gottes sie eigentlich wegführen würde. Nein, ganz sicherlich nicht. Ich meine, wir halten es wie Pastor Jens inzwischen, der immer wieder einmal die Botschaft auch seiner Gemeinde hält, die da lautet, go and torment another pastor. Geh und quäle einen anderen Pastor, wenn du es hier nicht mehr aushältst. Oder alles nicht mehr recht ist und du nur noch zu kritisieren hast und der Pastor und seine Frau nichts mehr richtig machen können, dann bitte geh und quäle einen anderen Pastor. Natürlich möchten wir, dass die Leute da sind, Amen. Und natürlich hätte ich mir gewünscht, David zum Beispiel hätte von sich aus den Impuls gehabt, hier zu bleiben, rein menschlich. Aber wer bin ich, dass ich die Führung Gottes in seinem Leben sabotiere, zurückhalte, kleinhalte oder umlenken will? Das haben wir schon bei Regina nicht so gehalten. Und werden wir nie so halten, weil, weißt du, dadurch, durch solche Dinge, disqualifizierst du dich für die Aufgabe, die du eigentlich gerade ausführst. Wie willst du vom Herrn für treu erachtet werden, wenn du schlechten Rat gibst? oder falschen Rat gibst, Leuten, die aufrichtig am Suchen sind. Das kann sich doch kein ernstzunehmender Leiter leisten. Bitte denk nicht das Schlechteste, sondern das Beste über deine Leiter. Aber so ist es richtig, wie wir in Sprüche 19, Vers 20 lesen, dass man sich Rat anhört und Zucht annimmt, wenn es notwendig ist. Weißt du, ich hätte mir viele Male gewünscht, und diese Leute sind logischerweise heute Morgen nicht hier, ich hätte mir viele Male gewünscht, dass Leute, bevor sie Entscheidungen getroffen haben, zu uns gekommen wären, nicht nur um uns zu informieren, sondern um sich unseren Rat auch anzuhören und sich womöglich auch von unserem Rat, der göttlicher Rat ist, das kann ich dir versichern, auch abbringen zu lassen, möglicherweise von einem falschen Vorhaben. Das sind Dinge, die heute wenig gepredigt werden in den Gemeinden. Und weißt du, das ist der Bereich, du magst sagen, ja, Pastor Manfred, ja, dir fehlen diese Dinge, die man auf einer Jüngerschaftsschule gelernt hätte, diese Anteile fehlen dir. Oh nein, die fehlen mir nicht, die habe ich alle auch mit meiner geistlichen Muttermilch aufgenommen, weil ich nämlich in Kreisen groß geworden bin, wo diese Dinge sehr ernst genommen wurden. Und wo du lieber eine Sünde zu viel bekannt hast, als eine zu wenig, damit der Herr dich weiter segnen konnte. Und wo du lieber einmal zu viel deine Leiter gefragt hast, ist es gut, das zu tun, als dass du einmal zu wenig sie gefragt hast. Und weißt du, ich bin immer gut gefahren damit. Sprüche 24, 14. Ebenso suche die Weisheit für deine Seele. Hier haben wir wieder die Weisheit. Suche die Weisheit für deine Seele. Wer eine Bibelschule besucht, was sucht er? Hoffentlich nicht nur eine Ehefrau. Das mag ein Nebenaspekt sein. Ja, war es auch bei mir, wenn ich ehrlich bin. Aber dein primäres Ziel, wenn du eine Bibelschule besuchst, was du dort suchst, sollte Weisheit sein. In verschiedenster Form. In Bezug auf das Wort Gottes, in Bezug auf deine Zukunft, in Bezug auf den Weg, den du mit dem Herrn gehen sollst. Wenn du sie gefunden hast, so gibt es Zukunft und deine Hoffnung wird nicht vernichtet. Wenn du sie, die Weisheit, gefunden hast, dann gibt es Zukunft und deine Hoffnung wird nicht vernichtet. Amen. Halleluja. Siehst du, Zukunft ist nicht einfach etwas Zufälliges, das sich ergibt. Zukunft in einem abstrakten Sinn, ja, aber nicht die Zukunft, nach der wir streben und trachten. Wir wollen eine gute Zukunft, die Frieden sein wird. Amen. Deswegen dürfen wir die Dinge nicht dem Zufall überlassen. Da habe ich ein sehr gutes Zitat für euch, nämlich von Catherine Booth, der Frau von William Booth, Gründer der Heilsarmee. Und sie hat gesagt, wer die Zukunft verändern will, muss die Gegenwart stören. Ist das nicht ein gutes Zitat? Wer die Zukunft verändern will, muss die Gegenwart stören. Und wie passt das zu dem, was du gerade gesagt hast, Pastor Manfred? Ganz einfach. Wenn du dir zum Beispiel Weisheit aneignest, wenn du der Weisheit nachjagst, wenn du göttlicher Erkenntnis, biblischer Erkenntnis, biblischem Lebensstil, Erweckung und all diesen Dingen nachjagst, dann kann ich dir eins sagen, deine Gegenwart wird davon gestört werden. Das wird deine Gegenwart nicht in Ruhe lassen. Das, wie es jetzt gerade ist, wird in Mitleidenschaft gezogen werden, wird verändert werden, wird aufgestört werden, dadurch, dass du deine Zukunft verändern willst. Ich habe das sehr deutlich gespürt in den letzten Monaten und Jahren. Das Verlangen danach, eine andere Zukunft zu sehen, als sie sich zufällig ergeben würde, erfordert, dass du deine Gegenwart aufstörst. Halleluja! Zum Beispiel mit intensiveren Gebetszeiten. Zum Beispiel mit noch tieferem Wortstudium, mit anderen, mit neuen Beziehungen, die du aufbaust, die dich in diese Zukunft bringen. Also bis jetzt hat mich noch niemand eingeladen gehabt, mit ihm auf eine Predigtreise nach Süd- und Mittelamerika zu gehen. Und du bist selber blöd, wenn du ein solches Angebot nicht annimmst. Aber es hat mich etwas gekostet. Es hat mich das gekostet, dass meine Gegenwart aufgestört wurde. Denn weißt du, üblicherweise habe ich Ende Februar, Anfang März anderes getan, als mich auf eine Südamerika-Reise vorzubereiten, 3 Wochen weg zu sein. und so weiter, viel Geld auszugeben, kurz vor meinem Geburtstag und so weiter. Also meine Frau hat dafür geglaubt. Amen, hauptsächlich. Das hat mich etwas gekostet, hat uns etwas gekostet. Meine Frau sehr viel gekostet. Und weißt du, ich lag manchmal im Bett abends, je näher der Zeitpunkt kam, lag ich im Bett, stellte mir vor, wie das Flugzeug nach Südamerika fliegt und dachte, Mensch, das ist, du könntest mir auch sagen, du sollst morgen in eine Mondrakete steigen und auf den Mond fliegen. Christianity is nothing for sissies. Also, okay. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Das sind ganz grundsätzlich die Gedanken, die Gott über uns hat. Nicht Gedanken des Unheils, nicht Gedanken der Hoffnungslosigkeit, sondern Gedanken um euch, um uns eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Halleluja. Wo immer der Herr deinen Weg hinlegt und hinleitet, ob es nach Amerika ist in eine Bibelschule, ob es nach Bruck ist in die Bibelschule, ob du gar keine Bibelschule besuchst, sondern einfach nur treu bist in dem, wo du bist, Beruf, Familie, was es auch sein mag. Die Gedanken, die der Herr dabei hat, sind Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um dir eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Nun magst du fragen, ja, das ist alles schön und gut, Pastor Manfred, aber woher weiß ich jetzt, welches der nächste Schritt ist? Woher weiß ich, in welche Richtung es überhaupt geht? Woher weiß ich, was der Herr überhaupt mit mir vorhat? Darüber möchte ich als nächstes reden. Und etwas vorausschicken, nämlich, du wirst es wissen wollen müssen. Du wirst es wissen wollen müssen. Das ist wieder eine seltsame Aneinanderreihung von Worten, ist mir bewusst. Du musst ein Verlangen danach haben, diese Dinge wirklich zu wissen, wirklich zu erfahren. Weil sonst, weißt du, das Leben, es gibt verschiedene Ebenen des Lebens, es gibt verschiedene Arten, wie du dein Leben verbringen kannst. Und eine Möglichkeit, wie du dein Leben verbringen kannst, ist natürlich die, dass du mit dem Strom schwimmst. Und der Strom wird dich immer irgendwo hintragen. Der Strom wird dich immer irgendwo hintragen. Wenn du also die Dinge dem Zufall überlässt, oder dem Strom überlässt, oder der Entscheidung anderer Leute überlässt, was passiert dann? Dann wirst du zwar auch eine Zukunft haben und wirst in eine bestimmte Richtung gelenkt werden, aber es ist vielleicht nicht die Richtung, die der Herr für dich geplant hat. Du wirst es wissen müssen wollen, wollen müssen. Das ist gar nicht so einfach. Halleluja. Und es ist so wunderbar, wisst ihr, dass wir mindestens drei konkrete Verheißungen im Wort Gottes finden, wo uns gesagt wird, dass wir den Herrn befragen sollen, was das Zukünftige anbelangt. Ist das nicht wunderbar? Und ist es nicht überaus traurig, dass so viele Menschen sich an Wahrsager, Astrologen, Kaffeesatzleser, Engelmedien und was es da alles gibt, wenden, um etwas über die Zukunft zu erfahren? Ist das nicht so traurig? Weißt du, jedes Mal, wenn du dich in dieser Hinsicht an eine andere Quelle wendest, als die Quelle Gott, der allein Macht hat über die Zukunft und deswegen auch Auskunftsgewalt hat über die Zukunft, wenn man so will, jedes Mal, wenn du das tust, lädst du dir einen Fluch auf. Du lädst dir einen Fluch ein und auf, wenn du bezüglich deiner Zukunft andere Quellen befragst, als allein den Herrn, deinen Gott. Deswegen, Finger weg von jeglicher Form von Wahrsagerei, in welcher Form auch immer. Das ist nicht harmlos. Und bitte lies nicht mal zum Spaß dein Horoskop. Es bleibt immer irgendwas hängen. Weißt du, der Teufel ist wie so eine schleimige Schnecke. Es bleibt immer was hängen. Wenn du die, manchmal ist sogar das Häuschen schleimig, ja. Du möchtest so eine Schnecke retten, ja, weil sie mitten über den Weg kriecht und du weißt, der Nächste, der hier lang geht, wird nicht so vorsichtig sein wie ich. Also nimmst du das Tier beim Häuschen und oh, sogar das Häuschen ist schleimig. Können die denn nicht aufpassen? So ist es auch mit den Dingen des Teufels. Manchmal wirst du schleimig, nur schon vom Hingucken. Jeremia 33, 3. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass eine solche Stelle wie diese hier eine so einfache Nummerierung hat. Ich meine, das kann sich doch jeder merken. Jeremia 33,3, oder? Das ist wie in Amerika die Notrufnummer 911 ist, oder? In der Schweiz die Auskunft, was gibt's da? Diese blöde neue Auskunft da, wo sie immer diese beiden komischen Heinis zeigen am Anfang. 18, 18. Ja, genau. Früher war es ja einfacher. Ich meine, in meiner Kindheit war die Auskunft ganz einfach 111, oder? 18, 18. Und da musst du dir zwei solche Fritzen anschauen in 70er-Jahre-Montur, die irgendein Bonnie zu einem abgewandelten Bonnie M-Hit da irgendeinen Quatsch machen. Das waren noch Zeiten, das 111. Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an, dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Halleluja. Wann hast du zum letzten Mal Jeremia 33,3 gewählt? Wann hast du zum letzten Mal Jeremia 33,3 angeschrieben? In unserer Zeit ist das vielleicht auch eine E-Mail-Adresse, wer weiß es. @Jeremia33,3, nee, das wäre dann Twitter. Wichtig ist, dass du das tust, was hier steht. Rufe den Herrn, deinen Gott, an, dann will er dir und wird er dir antworten und wird dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Und weißt du, das ist ein weiteres Indiz für die echte Führung Gottes. Nämlich, dass es dein momentanes Vorstellungsvermögen ein wenig übersteigt. Dass es nicht so etwas ist, was du dir Kraft deiner eigenen Wassersuppe ausdenken kannst. Wisst ihr, warum so viele Christen durcheinander sind und verwirrt sind, was die Führung des Geistes angeht? Weil sie viel zu viel auf ihren Verstand hören. Sie hören viel zu sehr auf ihren Verstand. Und sie haben nicht ihr inneres Zwiegespräch ist nicht erneuert. Sie denken nicht in den Kategorien des Herrn. Deswegen kommt immer nur Menschliches. Aber Menschliches ist nicht die Führung des Herrn, sondern die Führung des Herrn ist nicht selten Großes und Unfassbares. Wir haben kürzlich ein Erlebnis gemacht, Katharina und ich. Ich werde keine Details verraten, aber wo uns ein echter Mann Gottes, ein Prophet und unter der Salbung Gottes mit Handauflegung Dinge gesagt hat über unsere Zukunft, die groß und unfassbar sind. Ohne irgendetwas zu wissen von uns. Ohne irgendetwas zu wissen von uns. Nun, manchmal kann der Herr natürlich durch Menschen reden. Manchmal wird er Menschen gebrauchen, um zu dir zu reden. Und vielleicht hast du dich auch schon gefragt, diese großartigen Dinge, die Pastorin Katharina und Pastor Manfred und andere in der Gemeinde aussprechen über anderen Gemeindegliedern. Oder wenn Pastor Jens da ist, diese großartigen Dinge, die er ausspricht, haben wir schon mal was gesehen davon, dass es zustande gekommen wäre? Ja, ja, Amen. Wir sehen es zustande kommen. Natürlich, die Frage ist immer, wie gehst du mit solchen Worten um? Du kannst es gering achten, kannst sagen, ja, die haben zu viel Pizza gegessen am Abend davor, haben schlecht geträumt, schlecht geschlafen und jetzt müssen sie das irgendwie kompensieren. Aber dann hast du wieder ein sehr schlechtes, negatives Bild von geistlichen Leitern. Denn was denkst du, wie lange kann man das tun als geistlicher Leiter, bis der Herr einen höchstpersönlich absetzt? Aber hier redet es natürlich in erster Linie davon, dass du selbst persönlich den Herrn anrufst und er dir Großes und Unfassbares mitteilt, das du nicht kennst, worauf du nicht selber kommen würdest. Dass du dir nicht schon selber ausgedacht hast oder erträumt oder erwünscht oder erhofft hast, sondern dass du nicht kennst. Kannst du dir vorstellen, dass Gott größere Pläne hat als du selbst? Warum geht jemand nach Amerika auf eine Bibelschule? Ja, gibt's denn in der Schweiz keine schöne Meitli? Ich rede menschlich, ja. Ich will dir nichts unterstellen, David, bitte versteh's recht. Könnte es sein, dass da jemand den Herrn zu sich reden gehört hat? Großes und Unfassbares, das er nicht kennt, noch nicht weiß, aber er weiß, dass es kommen wird. Halleluja! Mögen wir alle so sein. in dem, wo der Herr uns gesetzt hat. Und wisst ihr, mir ist schon bewusst, dass es immer ein Wagnis ist, solche Predigten zu halten. Denn, wie schon erwähnt, die Leute können das falsch verstehen. Und wir haben es auch schon erlebt, dass die Leute die Dinge falsch verstanden haben, die wir gepredigt haben. Aber ihr habt doch immer gepredigt, man soll der Führung des Geistes folgen. Jetzt folge ich der Führung des Geistes und jetzt ist es auch wieder nicht recht. Nun, wenn du wüsstest, was manche Leute als Führung des Geistes für sich reklamiert haben, dann würdest du mich und uns verstehen, warum wir nicht zu allem Ja und Amen sagen. Amen. Jemand hat einmal gesagt, das ist auch ein Spruch, den ich schon lange im Ohr habe irgendwie, Gott hat verschiedene Kostgänger. Und Paulus bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, der Glaube ist nicht jedermanns Sache. Oder andere Übersetzungsmöglichkeit dort, die Treue ist nicht jedermanns Sache. Oh, Halleluja. Haben wir Spaß heute Morgen. Amen. Johannes 16, Vers 13. Jetzt kommen wir in den neuen Bund. Wenn aber jener, sagt Jesus, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Halleluja. Ist dieser Geist der Wahrheit gekommen inzwischen? Ist dieser Geist der Wahrheit da? Amen. Er ist da und er lebt in dir und mir. Er wohnt in uns. Die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit wohnt in dir und mir. Der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit leitet. Der nicht aus sich selbst redet, sondern das redet, was er hört. Nicht nur, was er gehört hat, sondern was er aktuell hört. Und das bedeutet nicht, dass sich die Führung Gottes immer wieder mal ändert, sondern dass der Heilige Geist immer dann gerade für dich hört, wenn du etwas hören musst, wenn du etwas hören sollst vom Thron Gottes. Der Heilige Geist ist der Vermittler, der Heilige Geist ist die Leitung. Und er kann einen Propheten gebrauchen, aber er kann auch ganz persönlich zu dir reden in deinem Herzen. Und das ist letztlich die wichtigere Ebene. Weißt du, wenn wir zum Beispiel David gesagt hätten, ja, mach das, wir kommen dann auch im Frühjahr und besuchen eine Konferenz von Rodney, haben wir wirklich vor, ja. Und super, dass wir da auch einen Vertreter dann haben aus unserer Gemeinde. Und mach das, tu das, wir stehen voll hinter dir. Aber David hätte irgendwann angefangen, Zweifel zu bekommen. Und hätte irgendwann gemerkt, nee, ich bin mir einfach nicht sicher. Meine Leiter sagen ja. Mein erster Impuls war ja, deswegen habe ich den Vorschlag gemacht, aber irgendwie merke ich, ich habe keinen Frieden. Es wäre das Falscheste der Welt, ihn dann auszusenden. Sondern was letztlich entscheidend ist, ist dein inneres Zeugnis. Das, was der Geist der Wahrheit zu dir gesprochen hat, indem er dich in alle Wahrheit leitet. Weißt du, und deswegen konnte ich dann letzten Endes damals, als ich nach Berlin ging, mit einem großen Frieden und in Ruhe und in dem Wissen, dass ich nicht im Ungehorsam gegangen war, konnte ich nach Berlin gehen. Weil ich hatte es in meinem Herzen. Ich wusste es in meinem Herzen. Es gab manchmal Anfechtungen, muss ich zugeben, insbesondere am Anfang, als die Dinge nicht so einfach liefen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also du wirst nicht mit wehenden Fahnen empfangen auf einer Bibelschule mit 120 Studenten. Und dort sind es noch ein paar mehr. Die haben nicht alle nur auf dich gewartet. Die drücken dir nicht gleich das Prophetenmikrofon in die Hand und wollen hören, was der gesalbte Student, der gerade sein Studium abgeschlossen hat, was der jetzt zu sagen hat. Sondern du kommst in ein Gefüge, wo die Dinge bereits festgelegt sind. Und wo andere auch einen Platz in einer Wege haben wollen und all diese Dinge. Umso wichtiger ist es, dass du wirklich in deinem Inneren weißt, dass du dem Weg des Herrn gefolgt bist. Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Leute, wenn ich diese Dinge lese hier, Johannes 16, 13 und 14, 26, dann habe ich den Eindruck, dass wir viel zu wenig mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Dass der Heilige Geist eine viel zu kleine, aktive Rolle spielt in unserem Leben. Was sagt Johannes? Was sagt Jesus über ihn, über den Heiligen Geist? Er wird uns das Kommende offenbaren. Er wird uns alles lehren. Er wird uns in alle Wahrheit führen. Natürlich musst du auch die Störsender ausschalten. Natürlich musst du die Hindernisse aus dem Weg räumen. Natürlich musst du die kleinen Füchse gefangen nehmen und ihrem Schicksal übergeben. Aber dann kannst du große Gewissheit haben in dem, was du tust. Egal wie die Umstände aussehen. Egal, was im letzten Moment noch schief geht. Amen. Lass uns noch einen dritten Punkt anschauen. Die Stimme des Heiligen Geistes. Die Stimme des Heiligen Geistes. Und ich übrigens, kleine Werbung am Rand. Wir haben ja ein neues Buch übersetzt. Also neu ist es nicht, aber wir haben es. Es ist neu übersetzt jetzt. Beziehungsweise nein, es ist erstmals übersetzt von Kenneth Hagin. Following God's Plan for Your Life. Folge Gottes Plan für dein Leben. Und es wird Ende des Sommers, irgendwann zu Beginn der Bibelschule, wird das erhältlich sein und auch bei unserem Büchertisch natürlich erhältlich sein. Und ich fordere euch heraus, ich flehe euch an, lest dieses Buch. Lest dieses Buch. Da ist wieder mal alles drin, in kondensierter Form, was Kenneth Hagin zu diesem Thema gelehrt hat und was du wissen musst. Diese Dinge musst du wissen, die da drin stehen. Das ist nicht optional, sondern du musst diese Dinge wissen. Und wir können das nicht jeden Sonntag lehren. Ein Teil davon lehre ich heute Morgen, aber wir können es nicht jeden Sonntag neu lehren. Apostelgeschichte 8, Vers 29. Der Geist aber sprach zu Philippus. Wann hast du zum letzten Mal den Heiligen Geist zu dir reden gehört? Der Geist aber sprach zu Philippus. Was sollte er tun? Er sollte nach Gaza hinabgehen und sich dort zu einem bestimmten Wagen halten, in dem ein äthiopischer Kämmerer saß, dem er das Evangelium predigte, der dann getauft wurde, der dann weiterfuhr in seine Nation und dort das Evangelium predigte. Halleluja! Der Heilige Geist sprach zu ihm. Der Heilige Geist spricht auch zu dir. Der Heilige Geist spricht zu mir. Wir können und sollen den Heiligen Geist reden hören. Er ist ein redender Heiliger Geist. Er ist nicht ein stummer oder taubstummer Heiliger Geist. Sondern er redet. Er redet in dir, er redet in deinem Inneren. Er redet manchmal beinahe äußerlich. Manchmal hörst du seine Stimme fast akustisch. Beinahe so, dass du dich umdrehst und denkst, wer hat da gerade geredet? Hast du es auch gehört? Aber niemand hat es gehört. Es war der Heilige Geist, der zu dir gesprochen hat. Und all das, damit sollten wir rechnen. Damit sollten wir rechnen, so wie die Zeit fortschreitet. Wie die Zeit weitergeht und ihre Entwicklungen, sind wir mehr denn je angewiesen darauf, dass wir wirklich der Führung des Heiligen Geistes folgen. Pastor Jens hat kürzlich etwas Interessantes zu mir gesagt, das ich so auch noch nie gesehen habe oder schon so gesehen habe. Aber in der Situation war es für mich eine kleine Offenbarung. Wir sprachen über ein bestimmtes Ehepaar aus seiner Gemeinde. Und er sagte dann, weißt du, die sind jetzt 60, die haben ein gewisses Alter. Wer bin ich, dass ich ihnen Steine in den Weg lege, wie sie die nächsten 10, 15 Jahre ihres Lebens gestalten wollen? Diese Jahre werden unwiederbringlich sein, je nachdem, wie sie sich entscheiden. Also als junger Mann habe ich oft gedacht, ja komm, so kleine Ehrenrunde irgendwo, kleiner Ausrutscher hier und da, ist nicht so schlimm. Ist alles nicht so schlimm, wir kommen schon wieder auf die Bahn und der Herr wird schließlich einmünden lassen in seinen wunderbaren Plan. Und ja, Amen, so bis 30, 35 hat das irgendwie so funktioniert. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo du zu dir selbst sagen musst, was ist mir mein Leben wert? Was sind mir die nächsten 10, die nächsten 20, die nächsten 30 Jahre wert? Bin ich bereit, auf die Knie zu gehen? Bin ich bereit zu fasten, wenn ich die Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr höre? Bin ich bereit, alles daran zu setzen, damit ich die Stimme des Heiligen Geistes entweder erstmalig oder wieder neu höre? damit ich wieder weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Und nicht einfach nur so mich strömen, mich treiben lasse. Also das, was sich treiben lässt, landet irgendwann im Rechen, im Sieb, dort drüben im Elektrizitätswerk. Ist interessant. Ich mache jetzt keine Beispiele, aber was du viel weiter oben irgendwo in den Rhein fahren lässt, irgendwann kommt es da unten an und wird dann rausgefischt. Du hättest Pläne machen sollen, um diesen Rechen, dieses Sieb zu umgehen. Schlauer Baumstamm hat sich vorher rausholen lassen und unten wieder reintragen. Der Baumstamm, der gerne bis nach Basel kommen will, muss sich irgendwo oberhalb dieses Elektrizitätswerkes rausfischen lassen und unten wieder reinlegen. Und dasselbe musst du bei Rheinau wiederholen. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar Gelegenheiten, damit du dann in Basel ankommst. Vielleicht möchtest du weiter, vielleicht möchtest du bis Rotterdam. Vielleicht möchtest du irgendwo in die Nordsee gehen. Da musst du weise Entscheidungen treffen. Und manchmal scheinen die Dinge absolut unmöglich zu sein, wie gerade in meinem Beispiel mit dem Baumstamm. Desto mehr musst du den Herrn suchen. Weißt du, die unmöglichen Dinge gibt es nicht einfach so. Apostelgeschichte 10, Vers 19. Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Oh, wie wichtig ist die richtige Einschätzung von Menschen. Ohne dass der Heilige Geist zu ihm gesprochen hätte, in Form einer Vision und dann auch in Form von Worten, hätte Petrus die falsche Entscheidung getroffen. Wäre er drei heidnischen Boten nicht gefolgt, egal was sie für eine Geschichte erzählt hätten und wer dieser Cornelius ist und was er für eine Engelsvision gehabt hat. Aber hieran hängt ein großer Teil der Heidenmission und des Öffnens der Tür des Evangeliums für die Nationen. Wie wichtig ist es, dass wir Menschen richtig einschätzen, dass wir sie nicht nach dem Fleisch beurteilen, wie Paulus sagt in 2. Korinther 5. So kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Selbst wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Halleluja. Und das spielt auch eine Rolle, wenn du Leuten Rat gibst. Weißt du, rein menschlich, wenn du Menschen nach dem Äußeren betrachtest, dann möchtest du ihnen manchmal sagen, ich weiß auch nicht so recht, was der Herr mit dir vorhaben könnte. Wird nicht viel sein. Aber das ist die falsche Herangehensweise. Das ist die falsche Perspektive. Wir kennen von nun an niemanden nach dem Fleisch. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. So konkret kann der Heilige Geist reden. Da waren nicht Saulus und Barnabas unruhig und getrieben unter diesen anderen Fünfen, beziehungsweise in dieser Gruppe von Propheten und Lehrern und drängten und wurstelten sich durch und sagten, wir müssen jetzt die Nationen evangelisieren. Jetzt ist die Zeit, sonst ist es zu spät. Nein, sondern sie beteten zum Herrn und fasteten. Und dann sprach der Heilige Geist so konkret, wie er nur reden konnte. Und zwar nicht durch einen von diesen Zweien. Saulus weissagte nicht über sich selbst. So spricht der Heilige Geist, sondern einer von den anderen dreien wird's gewesen sein. Unabhängig von dem, was sowieso schon in der Luft lag. Natürlich nicht entgegen dem, was man sah, dass es wichtig sein würde in den nächsten Jahren. Natürlich nicht entgegen dem, aber auch nicht aus menschlichem Herzen gewirkt. Weißt du, alles was Berufung betrifft, und damit komme ich für heute Morgen zum Abschluss, alles was Berufung betrifft, alles was die Wahl einer Bibelschule betrifft, alles was solche Dinge angeht, das saugst du dir nicht aus den Fingern, sondern da ist besondere Vorsicht geboten. Weil weißt du, der Feind hat auch ein Interesse daran, dich auszubilden. Der Feind hat auch ein Interesse daran, dich zu prägen. Du magst sagen, ja Pastor, Mann, von was redest du jetzt wieder? Redest du womöglich von Bibelschulen, wo der Feind die Leute lehrt? Nein, nicht in diesem Sinne. Natürlich kannst du in jeder Bibelschule irgendwas Gutes lernen. Aber Eine bestimmte Schule könnte für dich so sehr die falsche sein, dass dem Feind sehr viel Raum gegeben wird in deinem Leben. Deswegen ist es so wichtig, zu hören und zu wissen und dann im Frieden zu gehen. Halleluja. Preis dem Herrn. Und das ist es, was wir heute Morgen mit David tun können. Wir können ihn mit voller Überzeugung im Frieden ziehen lassen. Deswegen auch den Frieden Gottes auf sein Haupt beten, den Frieden Gottes auf seinen Weg beten, ohne schlechtes Gewissen zu haben dabei. Preis dem Herrn. Amen.